The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue sommerliche Woche. Denn heute ist Montag und zwar Montag, der 11. August.
Ich habe diese Entscheidung nicht allein getroffen, aber es ist dann am Ende des Tages eine Entscheidung, die ich allein verantworten muss. Und ich verantworte sie auch allein. Ich kann sie aber auch nicht zur demokratischen Abstimmung stellen. Hier geht es um ganz grundsätzliche Haltungsfragen. Wie stellen wir uns in einem solchen sich verschärfenden militärischen Konflikt auf?
Was der Bundeskanzler da so nonchalant in der ARD verkündet, ist etwas, was in der Unionsfraktion und auch im CDU-Vorstand als Affront allererster Güte wahrgenommen wird. Den teilweisen Stopp von Waffenlieferungen an Israel hat Merz also ohne die Fraktion und ohne den Parteivorstand beschlossen. Einfach mal so, auch die CSU wusste von nichts. Merz sieht gute Gründe auf seiner Seite.
Es hat eine Entscheidung, eine für uns überraschende Entscheidung des israelischen Kabinetts gegeben, nämlich jetzt den militärischen Konflikt im Gazastreifen noch einmal zu verschärfen. Und darauf hat es eine Reaktion gegeben, nämlich keine Waffen mehr zu liefern, die diesen Konflikt betreffen.
Merz zelebriert hier seine Richtlinienkompetenz, die ihm das Grundgesetz in der Tat zusichert. Er zelebriert sie beherzt, ja, fast nach bester Basta-Manier von Gerhard Schröder. Das sorgt für Unruhe und auch für Entsetzen in der Union. Roderich Kiesewetter zum Beispiel, CDU-Abgeordneter und leidenschaftlicher Außenpolitiker, äußert sich bei X zum Waffenstopp und er äußert sich kritisch. Zitat: Die Aussetzung von Waffenlieferungen an Israel halte ich persönlich für einen schweren politischen und strategischen Fehler Deutschlands. Man beuge sich damit dem antisemitischen Mob auf der Straße. Zitat Ende. Diese Kritik war auch der Grund, warum Merz das gestern überhaupt noch mal im Fernsehen eingeordnet hat. Warum er die CSU allerdings und Markus Söder nicht ins Boot geholt hat, das bleibt das Geheimnis des Kanzlers. Das wird sich der mächtige Bayern nicht bieten lassen. Ohne ihn nur mal so zur Erinnerung gäbe es den Kanzler Merz auf gar keinen Fall. Sogar die SPD-Chefin Bärbel Baas findet das Verhalten von Merz ungewöhnlich und auch dummerhaft. Sie sprach im ARD-Sommerinterview die Kommunikationsprobleme zwischen dem Kanzler und seiner Fraktion offen an.
Und deshalb ist es, glaube ich, in der Tat etwas, wo die Fraktionen der CDU-CSU miteinander klären müssen, wie sie ihre Kommunikationswege in solchen wichtigen Fragen aufbaut und auch sicherstellt. Und das kann ich nur empfehlen, dass man das tut, weil ansonsten hat man einen öffentlichen Streit. Den sollte man vermeiden, weil wir wollten es alle miteinander besser machen als die Ampel. Und das sieht im Moment nicht danach aus. Das muss man jetzt so kritisch sagen.
Diese Entscheidung rund um den Waffenstopp an Israel reiht sich ein in ein Merz-Muster. Er sagt das eine und macht dann im Alleingang das andere. Im Wahlkampf zum Beispiel erklärte er, niemals mit der AfD gemeinsame Sache machen zu wollen.
Ich werde mit dieser Partei keine Gespräche über irgendeine Art der Zusammenarbeit führen.
Nach einer Messerattacke in Aschaffenburg will er plötzlich doch mit der AfD gemeinsame Sache machen. Ja, was denn sonst? Merz der Gewandelte.
Das, was in der Sache richtig ist, wird nicht falsch dadurch, dass die Falschen zustimmen.
So entsteht das Bild eines Mannes, der schwankt, der nicht ganz fest ist. Und das kostet ihn Glaubwürdigkeit. In der Fiskalpolitik übrigens dasselbe Bild. Das war doch mal der Kern vom Kern der CDU, finanzielle Seriosität.
Wir halten die Schuldenbremse des Grundgesetzes für richtig. Es muss Mechanismen geben, dass wir mal mit dem Geld auskommen, dass die Steuerzahler in Deutschland bezahlen. Und das sind mittlerweile fast 1 Billion Euro.
Nach der Wahl überraschte er mit einer nie dagewesenen Schuldenorgie, einem 500 Milliarden Sondervermögen und einem grenzenlosen Topf für die Aufrüstung der Bundeswehr. Man könnte auch sagen, Verrat zumindest mal an den Grundsätzen der CDU. Friedrich Merz ist der 10. Bundeskanzler. Und nach rund 100 Tagen zeigt sich, dass ihn ein Schicksal ereilen könnte, wie es die meisten seiner Vorgänger auch ereilt hat, nämlich das abrupte Ende und vorzeitige Ende der Kanzlerschaft. Denn von den 9 bisherigen Kanzlern haben nur 3, Kurt Kiesinger, Helmut Kohl und Angela Merkel das reguläre Ende ihrer Amtszeit erreicht. Und alle anderen, auch Konrad Adenauer, Ludwig Erhard sowieso, auch Brandt, Schmidt und Schröder, Scholz sowieso, mussten vor der Zeit die Tasche packen. Fazit: Friedrich Merz ist nicht, wie er glaubt, der Meister, der vom Himmel gefallen ist. Er ist auf dem besten Weg, auch nicht bis zum regulären Ende durchzuhalten. Das wäre übrigens statistisch gesehen die Regel, nicht die Ausnahme. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Professor Volker Wieland, ehemals Wirtschaftsweiser und Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat beim Bundesfinanzminister, warnt vor immer neuen Schulden.
Wenn wir jetzt einfach nur die Schulden hochfahren, dann steigen die Zinsbelastungen, dann verliert der Staat längerfristig an Gestaltungsmöglichkeiten.
Unsere Börsenreporterin in New York, Anne Schwed, erklärt den neuesten Hype um die Apple-Aktie. Und dann wollen wir heute Morgen träumen. Träumen vom Leben auf einer Ranch, die in diesen Tagen in Wyoming verkauft wird. Deutschland muss Schulden machen, sonst geht das Land vor die Hunde. Das sagt der Finanzminister. Zusammen mit Friedrich Merz hat er sich eine Mehrheit organisiert, die mehr als 1 Billion Euro neuer Schulden erlaubt. Nun ja, der eigene wissenschaftliche Beirat beim Bundesfinanzminister ist davon nicht begeistert. 25 Ökonomen und Ökonominnen, darunter Lars Feld, Clemens Fuß, Johanna Hay und auch Volker Wieland, beraten den Minister. Ihr Rat ist im Übrigen unabhängig. Sie können von ihm nicht abberufen werden. Diese 25 Professoren sind auf Lebenszeit ernannt, ihren Rat zu geben. Und wenn einer mal ausfällt, wählen die anderen 24 den nächsten. Volker Wieland ist einer aus diesem erlesenen Gremium. Aus dem Gremium der unberührbaren Experten. Mit ihm spreche ich jetzt über das jüngste Gutachten, das soeben veröffentlicht wurde. Einen schönen guten Morgen, Professor Volker Wieland.
Guten Morgen.
Sie haben zusammen mit 24 namhaften Kolleginnen und Kollegen ein mächtiges Werk vorgelegt, ein Gutachten, das dem Bundesfinanzminister überstellt wurde und das zu der Erkenntnis kommt. Ja, zu welcher eigentlich? Was ist der Kern vom Kern Ihrer Erkenntnis?
Ja, der Kern des Gutachtens ist, oder auch der Zweck, sich anzuschauen, hat die Schuldenbremse denn funktioniert und sind die Reformen, die bereits vorgenommen wurden, noch kurz nach der Wahl, bevor sich der neue Bundestag konstituiert hat, sind die denn in Ordnung? Kann die Schuldenbremse weiterhin ihren Zweck erfüllen? Und der Zweck ist einfach, die Staatsverschuldung zu stabilisieren, und zwar relativ zur Wirtschaftsleistung. Das hat die Schuldenbremse früher geschafft. Jetzt ist das nicht für jeden Fall mehr gegeben.
Nach der Reform.
Nach der Reform, nach der Wahl vor dem neuen Bundestag.
Nun sagt aber der Bundesfinanzminister, SPD, gleichzeitig SPD-Vorsitzender, die Schuldenbremse hat ihre Funktion nicht erfüllt, weil das Land nicht modernisiert werden konnte. Sie habe Investitionen verhindert. Haben Sie diese Frage, die ja keine geringe ist, auch untersucht?
Ja, die haben wir sogar sehr intensiv diskutiert. Aber zuallererst muss man natürlich sagen, wie der Name schon sagt, die Schuldenbremse soll die Schulden bremsen. Das hat sie geschafft. Jetzt, wenn es darum geht, dass im Staatshaushalt mehr Geld für Investitionen des Staates, zum Beispiel in die Infrastruktur, verwendet wird, dann ist das eine andere Frage. Die wird nicht grundsätzlich durch die Schuldenbremse irgendwie aufgehalten, diese Investitionstätigkeit des Staates. Das ist auch empirisch nachgewiesen, dass das jetzt jedenfalls sich nicht ohne weiteres behaupten lässt, sondern es ist die Frage, wie setzt der Staat Prioritäten? Will er seine Ausgaben so gestalten, dass er eben eine hohe Investitionsquote hat oder nicht? Und will er die Investitionen über Schulden oder über Einnahmen aus Steuern oder Abgaben finanzieren? Da hat er verschiedene Optionen.
Das heißt, der Bundesfinanzminister hat Unrecht, sagen Sie?
Es ist natürlich so, dass dann gesagt wird, okay, aber wir wollen nicht die Steuern erhöhen, wir wollen auch keine anderen Ausgaben kürzen, andere Ausgaben steigen vielleicht sowieso. Und dann wird so getan, als wenn Investitionen nur über Schulden finanzieren werden könnten. Das ist natürlich immer am einfachsten, aber letztendlich muss der Staat Prioritäten setzen. Wichtiger ist allerdings auch, dass man erstmal zurückschaut, war es tatsächlich die Schuldenbremse, die irgendwie die Investitionen aufgehalten hat, Oder ist es nicht doch so, dass auch die vergangenen Regierungen versucht haben, mehr in die Infrastruktur zu investieren, aber ist aus verschiedenen Gründen nicht wirklich passiert? Also diese Diagnose muss man erstmal treffen. Da gibt es Regulierungen, da gibt es andere Faktoren, die das aufgehalten haben. Man hat sogar in der Vergangenheit gesehen, dass Geld auch bei der Merkel-Regierung oder den Regierungen sowie der Ampel-Regierung liegen geblieben ist, das eigentlich für Investitionen gedacht war. Es ist also nicht klar, dass es am mangelnden Geld gefehlt hat, sondern eben auch an anderen Hürden, warum die Infrastruktur nicht wirklich instand gehalten wurde. Es sind ja hauptsächlich Ersatzinvestitionen, eine Instandhaltung, die nicht wirklich umgesetzt wurde.
Und ich meine, wir stagnieren und das Statistische Bundesamt hat jetzt korrigiert, wir stagnieren nicht nur, wir schrumpfen seit mehreren Jahren. Die Wachstumszahlen der Ampelkoalition waren, muss man leider sagen, regelmäßig zu hoch angesetzt. Wir sind richtig effektiv geschrumpft. Aber warum? Warum, Herr Wieland, schrumpft Deutschland?
Ja, Deutschland steckt in einer Strukturkrise. Es ist ja auch nicht so, dass wir in den Jahren seit Corona irgendwie konsolidiert hätten, also gespart hätten. Im Gegenteil, in der Corona-Krise ist die Schuldenquote massiv angestiegen. Das ging jetzt etwas zurück, vor allem wegen der hohen Inflation. Die hilft dem Staat ein Stückweise aus den Schulden wieder heraus. Aber wir haben sicherlich nicht gespart. Aber natürlich, wenn die Wirtschaft stagniert, ja, dann gibt es nicht mehr zu verteilen aus neuem Wachstum. Das heißt, wenn ein Bereich wächst in den Staatsausgaben, also zum Beispiel die Sozialleistungen, die haben auch nach Corona noch zugenommen, sind also höher als vor Corona, als Anteil der Wirtschaftsleistung, dann muss anderswo gespart werden, dann ist es ein Nullsummenspiel.
Herr Wieland, das hat ja genau nicht stattgefunden. Die Sozialausgaben sind gestiegen, steigen ehrlich gesagt auch in 2025 schon wieder, 8% beim Bürgergeld. Die Wirtschaft stagniert nach wie vor, 8% Wachstum dort, Stagnation dort. Also Sie meinen doch im Klartext, dass der Staat sich fokussieren sollte und dass er auch bei den Ausgaben kürzer treten muss, richtig?
Ja, er muss vor allem unterschiedliche Prioritäten setzen. Also zum einen muss man schon zugeben, und das ist ja auch wichtig, wir müssen unsere Verteidigung stärken. Da sind große Ausgaben notwendig. Zum Beispiel bei der Verteidigung haben wir gesagt, klar, es ist durchaus sinnvoll, jetzt temporär auch über eine höhere Verschuldung mehr Geld in die Verteidigung zu stecken. Das ist eine Grundleistung des Staates. Das muss er liefern. Das ist die Sicherheit aller Bürgerinnen und Bürger. Aber eben nicht dauerhaft. Und wenn Sie die Reformen anschauen, die jetzt schon stattgefunden haben, dann gibt es jetzt eine dauerhafte Ausnahme der Verteidigungsausgaben. Und zwar, wenn Sie mehr als 1% der Wirtschaftsleistung überschreiten. Und diese zusätzlichen Ausgaben sind dann von der Schuldenbremse ausgenommen und können über Verschuldung finanziert werden. Also zum Beispiel bei 4% der Wirtschaftsleistung heißt das, 3% werden kreditfinanziert. Das ist ziemlich viel. Und diese Ausnahme ist jetzt dauerhaft. Das ist also ein Punkt, den wir moniert haben.
150 Milliarden pro Jahr. Und das Ganze, Herr Wieland, das unterscheidet ja dieses neue Schuldenpaket ohne Tilgungsplan. Habe ich das richtig gelesen bei Ihnen? Ohne Tilgungsplan?
Ja, also jetzt ist ja erstmal so, Sie haben schon angesprochen, die Investitionen. Es gibt ja noch dieses Investitionspaket. Das sind etwa mit den 500 Milliarden, also etwas über 10% der Wirtschaftsleistung über 12 Jahre. Und das hat den Aspekt, dass es nicht getilgt werden soll, dass also der Staat diese Schulden nachher nicht zurückzahlen muss. Das ist ein Aspekt, der also auch eine Änderung zu früheren Sondervermögen beinhaltet und auch eine Änderung zur Schuldenbremse.
Aber ist das allen eigentlich klar? Ohne Tilgung heißt doch, dass dieses Geld doppelt und dreifach sozusagen zurückbezahlt wird, wenn immer weiter Zinsen. Das würde man keinem Hausbauer auch nur empfehlen, selbst wenn er die Wahl hätte, weil dieses Haus wird dann mehrfach bezahlt. Warum macht unser Staat sowas eigentlich?
Naja, ich denke, wir gehen ja normalerweise von Wirtschaftswachstum aus. Das heißt, wenn wir wieder zu Wachstum zurückkehren, dann muss man tatsächlich nicht alle Schulden wieder zurückzahlen, sondern wir versuchen sozusagen das Verhältnis von Staatsverschuldung zur Wirtschaftsleistung zu stabilisieren. Das heißt, wenn man das auf 60% hält, aber die Wirtschaftsleistung wächst, dann kann natürlich auch die Verschuldung wachsen, aber eben nicht schneller als die Wirtschaftsleistung. Und deswegen ist es eben so wichtig, die beiden in Bezug zu setzen und diese Quote auch zu stabilisieren. Das ist die Tragfähigkeit der Staatsfinanzen, die da hergestellt
wird. Die 60% sind überschritten. Wir laufen in Richtung 90, sagt ihr mit Kommissionsmitglied Lars Feld. Wir laufen Richtung 90. Und wie gesagt, es wächst ja gar nichts. Deswegen nochmal meine Frage. Sie sitzen ja im wissenschaftlichen Beirat des Bundesfinanzministers. Müssen Sie nicht deutlicher sagen, eine Wirtschaft, die stagniert, keinen Tilgungsplan vorlegt? Alles, was Sie vorher gesagt haben, ist ja Theorie in einem Land, dessen Potenzialwachstum auch schon so gering ist. Das heißt doch nach wie vor, ohne Tilgungsplan und bei null Wachstum werden diese Schulden uns über den Kopf wachsen, richtig?
Naja, wir müssen schauen, dass die Schulden eben nicht schneller wachsen als das Wachstum, was man erwarten kann. Und dahin kommen mittelfristig nicht nur, dass man jetzt Tilgung, darüber diskutiert, ob Tilgung oder nicht, sondern dahin kommen, dass zum Beispiel die Verteidigung wieder dauerhaft über Einnahmen aus Steuern finanziert wird. Und das wird nur gehen, zum Teil über Wachstum, aber wenn man auch innerhalb der Ausgaben umschichtet, wenn also andere Ausgabenbereiche langsamer wachsen. Und Sie haben natürlich recht, wenn wir jetzt dauerhaft Nullwachstum hätten, dann müssen wir die Schulden tatsächlich reduzieren. Aber eigentlich gibt es die Möglichkeit für Wachstum. Wir müssen die Wirtschaft viel stärker deregulieren. Wir haben eine hohe Bürokratie aufgrund hoher Regulierung. Da gibt es Ansatzmöglichkeiten. Wir müssen natürlich auch die Infrastruktur verbessern. Aber viele Bereiche, ja, sind wachstumförderlich. Denken Sie an Bildung, an Forschung, Innovationen, in Digitalisierung. All das sind Themen, wo wir uns viel mehr für Wachstum aufstellen müssen. Und dann können wir uns auch höhere Schulden leisten, aber im Moment nicht.
Verstehe. Was ist mit dem Sozialstaat? Würden Sie persönlich dazu raten, den kürzer treten zu lassen, den Gürtel enger zu schnallen?
Ja, da gehen wir jetzt deutlich über das Gutachten hinaus. Ich meine, das Gutachten macht natürlich einfach den Punkt, für ein Ziel, wie zum Beispiel die Schulden tragfähig zu halten, brauchen wir eine Politik, das ist die Schuldenbremse, die hilft uns dabei. Für andere Ziele, also zum Beispiel den Sozialstaat, gibt es andere Vorgaben und letztendlich kann der Staat entscheiden, wenn er sozusagen die Schulden begrenzen will, aber hohe Sozialausgaben will, dann braucht er vielleicht auch hohe Steuerbelastungen. Aber wenn wir jetzt über das Gutachten hinausgehen und über Wachstum nachdenken, würde ich als Volker Wieland jetzt sozusagen nicht für den Beirat sprechen, sagen, klar, da gibt es viel, was wir tun müssen. Deregulierung ist sehr wichtig. Wir haben uns sozusagen da in einen Panzer hineingearbeitet, wo man sich kaum bewegen kann. Aber die Kosten, die sich zum Beispiel aus dem Rentensystem oder Sozialsystem ergeben, muss man auch genau anschauen. Und da gibt es Bedarf, das zu entschlacken. Und gerade wenn wir uns die Rente anschauen, das ist ja ein Teil des Sozialsystems, gibt es eine ganze Reihe von Maßnahmen, also die getroffen werden müssen, um die Belastung für die Privatwirtschaft zu reduzieren. Weil letztendlich, was wir bisher noch gar nicht gesagt haben, beim Wachstum kommt es vor allem auf die Investitionen des Privatsektors an. Die staatlichen Investitionen sind nur ein kleiner Teil davon. Der Staat muss Rahmenbedingungen, also auch Brücken und Autobahnen bereitstellen und instand halten vor allem. Aber der Hauptbooster für das Wachstum und für die Innovation kommt aus der Privatwirtschaft. Und das Wachstum müssen wir ermöglichen. Wenn wir jetzt einfach nur die Schulden hochfahren, wie Sie schon sagten, dann steigen die Zinsbelastungen, die Zinsausgaben, das muss man ja auch wieder bezahlen aus Steuereinnahmen. Dann verliert der Staat längerfristig an Möglichkeiten, an Gestaltungsmöglichkeiten. Man muss also wirklich schauen, was hilft dem Wachstum, welche Ausgaben und welche Regulierungen, was hilft nicht, was muss man reduzieren.
Herr Wieland, dann bedanke ich mich für diese klaren Aussage und wünsche Ihnen und den anderen Kolleginnen und Kollegen in dem Beirat weiterhin frohes Schaffen, auch so kontroverses Schaffen. Vielen Dank, Herr Wieland.
Vielen Dank für Ihr Interesse, hat mich gefreut.
Und wie der deutsche Mittelstand trotz der schwierigen Lage nicht die Laune verliert, das besprechen wir auf der MyWay am 24. und am 25. September im Berliner Westhafen. Doing business in a world in disorder ist das Motto, das Who is Who der Familienunternehmen trifft sich, tauscht sich aus, inspiriert sich, findet Lösungen und Wege. Es gibt Keynotes von Wirtschaftsministerin Katharina Reiche, vom Vizekanzler Lars Klingbeil, von Beraterlegende Roland Berger und von Simone Bajeltra, der Chefin von Henkel. Sie können selber an Masterclasses teilnehmen, sich fortbilden und sich mit den Profis, die wir gechartert haben, einen eigenen KI-Avatar bauen, einen KI-Assistenten. Jeder und jede geht nach Hause mit diesem eigenen KI-Assistenten. Das ist mein Versprechen. Alle Infos finden Sie dazu auch in den Shownotes dieses Podcastes. Wir sehen uns im Westhafen.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da gratulieren heute die Apple-Anleger Steve Wozniak, dem legendären Apple-Mitbegründer. Gemeinsam mit Steve Jobs hat er das Ding erfunden. Der Mann wird heute 75 Jahre alt und für uns ist das doch mal eine gute Gelegenheit, auf die Apple-Aktie zu schauen mit Anne Schwedt in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne. Anne, die Aktie hat ja in der ersten Jahreshälfte kräftig verloren und Warren Buffett hat auch seine Anteile reduziert. Aber jetzt scheint es wieder loszugehen. Warum eigentlich?
Ja, Apple erlebt gerade ein spektakuläres Comeback an der Wall Street. Der Kurs stieg vergangene Woche um 13%. Das ist das größte Wochenplus seit über 5 Jahren. Die Marktkapitalisierung liegt jetzt bei beeindruckenden 3,4 Billionen Dollar. Apple bleibt damit das drittwertvollste Unternehmen der Welt nach Nvidia und Microsoft. Der Auslöser für die Rallye war vor allem der starke Auftritt von CEO Tim Cook an der Seite von Präsident Trump im Weißen Haus. Cook kündigte an, in den kommenden 4 Jahren zusätzliche 100 Milliarden Dollar in amerikanische Unternehmen und Bauteile zu investieren, darunter mehr Aufträge für US-Chip-Produzenten. Damit sichert sich Apple nicht nur politische Unterstützung, weil Trump versprach im Gegenzug nämlich Zollbefreiungen, sondern nimmt Anlegern auch die Sorge vor milliardenschweren Belastungen durch neue Chip-Importzölle. Aber nicht nur das, auch die jüngsten Quartalszahlen hatten überzeugt. Der Gesamtumsatz stieg um 10%, das iPhone-Geschäft legte sogar 13% zu. Analysten sprachen von einer Meisterleistung im Krisenmanagement durch Cook. Also man kann sagen, Apple inspiriert die Börse wieder mit Innovationsstärke, politischem Geschick und soliden Zahlen. Und die Aktie ist zurück auf der Überholspur, Gabor.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass der beste Freund des Menschen, der Hund, zwar vieles kann, aber lesen, das kann er nicht. Im Alltag der meisten Hundebesitzer ist das auch nicht weiter schlimm. Aber wer auf einen blinden Hund angewiesen ist, der würde sich diese Fähigkeit von seinem Begleiter sicherlich wünschen. Straßenschilder oder auch Karten lesen, das wäre doch mal praktisch. An der Uni Kaiserslautern haben sich Studenten jetzt genau diesem Problem angenommen und sie haben es gelöst. Sie haben nicht Hunden das Lesen beigebracht, sondern einen Hunderoboter entwickelt, der blinde Menschen per Sprachsteuerung und bis auf wenige Zentimeter genau navigieren kann. Das Ganze wird bisher in ausgewählten Umgebungen getestet, wie dieser Student erzählt.
In einem Campus oder in einem Freizeitpark, da haben wir einfach die Möglichkeit, dass egal ob der Mensch blind ist oder nicht, er dem Roboter ein Ziel geben kann, wo er hin möchte.
Orte also, an denen sich zwar viele Menschen tummeln, aber keine Autos. Hier soll der kleine Roboter, HelpFix, haben ihn seine Erfinder getauft, zeigen, was er drauf hat. HelpFix sieht übrigens ein bisschen aus wie ein Staubsaugerroboter mit Offroad-Bereifung. Über eine lange Griffstange ist er mit der Person verbunden, die er dann ja durch die Gegend lotsen soll. Die Studenten haben im Übrigen ziemlich smart gleich aufs Budget geachtet. Dieser KI-Hund kostet nur 1.500 Euro. Die Ausbildung eines echten Blindenhundes dagegen, na, was raten Sie? 30.000 Euro. Also, hoffen wir, dass diese clevere Idee es möglichst bald zur Serienreife schafft und blinden Menschen ein Stück ihrer Freiheit zurückgibt.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass 80 Millionen Dollar schon ausreichen, um eine Ranch zu kaufen, die 4-mal so groß ist wie New York City. Im US-Bundesstaat Wyoming steht diese Ranch, die Pathfinder Ranch, und sie steht zum Verkauf. Endlich mal Platz, endlich mal keine Nachbarn in Hör- und Sichtweite. Die Dimensionen dieser Ranch sind gewaltig. Wäre das Areal kreisförmig, bräuchte man ungefähr 43 Stunden, um es einmal zu Fuß zu umrunden. Schneller geht's natürlich im Sattel, aber auch da müsste man zwischendurch die Pferde wechseln. Statt Menschen tummeln sich auf der Ranch Elche, Dickhornschafe und jede Menge Fasane. Rundherum Berge, Täler und sogar Steinmalereien von europäischen Siedlern, die das Gebiet im 19. Jahrhundert auf ihrem Weg an die Westküste durchquert haben. Also neben Natur ist hier auch für Hochkultur gesorgt. Die Pathfinder Ranch bedeckt über 1% der Fläche des Bundesstaates mit Platz für bis zu 90.000 Kühen und Rindern. Vermutlich richtet sich das Kaufangebot also nicht unbedingt an Veganer. Verkauft wird das Anwesen wohl, weil es nicht mehr ins Portfolio seiner bisherigen Holdinggesellschaft passt. Zu viel Landschaft, zu wenig Rendite. Vom Himmel voller Sterne, der bei Coldplay so hymnisch besungen wird. 'Cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars. Braucht man hier auf dieser Ranch in Wyoming nicht zu träumen. Man kann den Sternenhimmel sehen. 'Cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars. Ich wünsche Ihnen jetzt einen gut gelaunten Start in diese neue Sommerwoche. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart. Und morgen hören Sie hier meine Kollegin Dagmar Rosenfeld. Wir freuen uns auf Sie.